Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Marketing muss unten abliefern und dabei von unten bis nach oben mitdenken. Das ist ein Zitat von meinem heutigen Gast. Dirk Wunder ist Vice President Corporate Marketing bei Turk. Und Dirk habe ich auf der CMCX in Köln gehört. Und nach dem, was er da vorgetragen hat, dachte ich mir, das ist ein wunderbarer Gast für den Podcast Marketing on Fire. Lieber Dirk, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Robin. Vielen Dank für die Einladung. Es ehrt mich sehr. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich hier an der Stelle irgendwelche neuen Einblicke oder Ideen mit reinbringen kann, weil liefern ist heute wichtig. Ja, ich glaube, da wird jeder heute mehr gefordert und ich sag mal ein bisschen was oder erzähl mal ein bisschen was zu dem, wie wir es gemacht haben.
Das freut mich sehr, denn so diese zitierte Aussage ist aus deiner Business-KPI-Pyramide. Bevor wir da gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen und halt eben auch schauen, so das Thema war ja bei dir auch so von Marke zu Umsatz. Da wollen wir gleich mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Für alle, die Turk und euch noch nicht kennen, was genau macht ihr und auch was ist dann deine Rolle, was ist deine Aufgabe da?
Ja, also das Unternehmen Turk ist jetzt nunmehr, nächstes Jahr feiern wir bereits unser 60-jähriges Bestehen. Das ist also auch ein Unternehmen, was, man würde es auch hier im allgemeinen Sprachgebrauch als Hidden Champion nennen. Wir sind in der Industrie unterwegs. Wir sind Partner für unsere Kunden, die im Maschinenbau zu finden sind oder im Anlagenbau, sozusagen das Rückgrat der deutschen Industrie, die im Grunde genommen da heute sehr viele neue Aufgaben haben, Dinge zu automatisieren, Dinge mehr profitabel zu bekommen, flexibler zu fertigen. Also das ist im Grunde genommen die fertigende Industrie, denen wir helfen, im Grunde genommen diese sogenannte technische Transformation, digitale Transformation und technische Transformation, die steckt direkt mit drin, weil die Technik, die liefern wir. Und das ist unser Kerngeschäft. Wir sind ein Automatisierer. Wir liefern die Automatisierungssysteme, damit die Maschinen heute mehr vernetzt können und damit flexibler werden oder modularer werden, je nachdem, was den Kunde gerade treibt. Da sind gerade die innovativen Maschinenbauer auch auf einer großen Reise, viele Dinge zu verändern. Und da stecken wir genau mit drin und sind dann der Partner, der dabei hilft. Mhm. Das Unternehmen sitzt in Mülheim an der Ruhr. Mitten im, wir nennen das ja so schön mal salopp den Pott. Sehr charmante Gegend, sehr charmant mit Kollegen, die man dort hat, weil ist schon auch vom Mensch her ein sehr spezielles Umfeld, sage ich mal, sehr locker, sehr angenehm. Ich bin selber dort auch geboren, deswegen fühle ich mich da auch so wohl.
Das klingt sehr gut. So, und du bist Vice President Corporate Marketing. Was machst du den ganzen Tag da eigentlich?
Ja, genau, eine gute Frage. Ja, ich habe seit nunmehr 5 Jahren und ein paar Tagen, habe erst im September 2019, kurz vor der Corona-Krise, dort gestartet in dem Unternehmen, habe die Aufgabe gekriegt, das Unternehmen auch neu auszurichten im Bereich Marketing. Und das sind die Dinge, die ich gleich auch nochmal kurz aufgreifen werde. Da geht es im Prinzip im Wesentlichen darum, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, Marketing auch hier in dem Unternehmen auch in der eigenen Transformation deutlich stärker aufzustellen. Da gehen wir gleich auch sicherlich noch mal ein bisschen mehr drauf ein, weil wir auch das Zielsystem auch entwickelt haben. Mein wesentlicher Punkt war hier, dass das Unternehmen oder das Team vor allen Dingen ja neu auszurichten. Und das ist auch heute noch nach wie vor mein Job, weil das macht man nicht in ein paar Tagen, sondern da muss man sicherlich auch sich sehr viel Zeit nehmen, weil es einfach auch sehr stark mit Change Management zu tun hat, Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen. Das sind Dinge, die ich in der Vergangenheit viel gelernt habe. Ich war bei sehr, sehr guten Unternehmen auch vorher schon beschäftigt gewesen, habe die Chance gehabt, dort viel zu lernen in verschiedenen Unternehmensausrichtungen. Alles die gleiche Branche, aber sehr unterschiedliche Unternehmen und da viel gelernt, was ich jetzt hier in dem Unternehmen einsetzen kann und ja, da einbringen kann.
So, also Transformation macht ihr nicht nur für eure Kunden, sondern auch an euch selbst, für euch selbst. Du hast gerade gesagt, so das Marketing-Team auch, sagen wir mal, weiterentwickeln, auf die neuen Anforderungen anpassen. Wie seid ihr im Marketing-Team aufgestellt? Also wie viele Leute gehören bei euch mit dazu und wie habt ihr das organisiert? Also sind die nach digital, non-digital organisiert? Also wie baut ihr euch da auf?
Mhm. Also erstmal will ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, das ist nicht immer so. Ja, ich habe es auch schon anders erlebt, deswegen erwähne ich das mal. dass es wirklich auch ein Unternehmen ist, was auf Marketing, das eine Marketingorientierung hat. Und damit also auch top-down vom Top-Management, vom Beirat, der im Hintergrund das Unternehmen natürlich auch ein Stück weit mitsteuert, dass einfach auch Marketing gewollt ist. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich in dem Unternehmen vor 5 Jahren gestartet bin, weil es auch bereit ist zu investieren. Auch investieren in Martech, aber auch ins Team. Das Team ist ein super Team. Es ist ein sehr neugieriges Team. Es ist veränderungsbereit. Wir sind sehr stark mittlerweile ja auch in der Matrix unterwegs, wo wir viele Projekte einfach gar nicht mehr selber im eigenen Team nur lösen können, sondern die mit Vertrieb zusammen, Produktmanagement, Technik, R&D, komplett vernetzt arbeiten müssen. Dazu habe ich ein Team aufgestellt, mal ganz grob das aufgezählt, also wir haben natürlich einmal das Brandmanagement als Aufgabe haben, also die Unternehmenskommunikation würde man im allgemeinen Sinne nennen. Dazu gehört auch direkt die Public Relations, die auf der technischen Ebene, also Produkt und die Lösungs-Public Relations, also klassische Pressearbeit, aber natürlich auch die Unternehmenskommunikation, wenn es darum geht, dass wir über die Holding-Dinge in den Markt kommunizieren. Dann gehört dazu das Content Creations Team. Das teilt sich auf in Text, also klassische Storytelling nennt man es heute. Und das Thema Visual und Visuals, alles was mit Bild und Bewegtbild zu tun hat. Da haben wir mittlerweile auch weiter aufgerüstet. Wir haben jetzt auch seit 3 Jahren einen Videoproducer bei uns mit einem eigenen Videostudio, um auch deutlich stärker noch das Thema Live-Bild, die Bewegtbild und Videokommunikation anzubieten. Das ist ja deutlich stärker als mit dem Bild. Dann haben wir auch so mittlerweile Systeme, Cinema 4D. Das hilft uns, 3D-Animationsbilder aufzubauen, um einfach auch Lösungen auch zu simulieren in einer grafischen 3D-Welt. Digitales Marketing gehört natürlich dazu. Klassische Website, Marketing Automation, da nutzen wir Click Dimension. Wir machen Social Media als Hub-System, als Global Hub, mittlerweile 30 Länder. Produktmarketing gehört dazu. Wir haben da eine ganze Menge neue Produkte, die wir jedes Jahr in den Markt reinbringen. Dazu braucht es einen Produkt-Launch-Prozess mit Ressourcen, die sich darum kümmern, dass das an der Stelle gut durchläuft, die Prozesse eingehalten werden und natürlich am Ende des Tages auch ein erfolgreicher Launch wird mit der Kommunikation rund um das Produkt. Wir sagen immer, jedes Produkt braucht auch ein Narrativ. So, da haben wir einen sehr starken Fokus drauf gesetzt und uns auch dort in den letzten 5 Jahren auch stark verändert. Technische Dokumentation, ganz klassisch, haben eine Menge Produkte, die brauchen klassische Handbücher, Zeichnungen, Grafiken, damit unsere Kunden hinterher die Produkte eindesignen können in ihre Anlagen oder Maschinen. Live Communication, Messen gehört dazu, immer noch klassischer oder traditioneller Kommunikationspfad im Marketingmix, ganz wichtig nach wie vor. Wir gehen auf große Messen, so wie zum Beispiel eine Hannover Messe, die sicherlich ein Begriff ist, weil sie sogar auch in der Tagesschau dann erscheint, wenn sie stattfindet, als Industriemesse. Strategisches Marketing gehört mit zu meiner Funktion. Wir haben sehr starken Branchen. Wir haben viele Branchen zu bedienen und hier ist es auch eine Aufgabe, hinterher zu überlegen, was sind denn unsere strategischen Branchen? Und die haben wir definiert in den letzten Jahren, wo wir sagen, das sind die Wachstumsbranchen, mit denen wir auch mitgehen wollen, wo uns die Kunden an der Stelle helfen, auch das eigene Wachstum zu anzubringen, weil sie selber sehr stark investieren in Industrieautomatisierung. Und wir hier die Technologien haben, entsprechend auch bei deren Umsetzung in Richtung Maschinenbau oder in große Anlagen. Da könnte man zum Beispiel jetzt mal als die Intralogistik nennen. Man sieht heute an den Autobahnen links und rechts eine ganze Menge an Verteilzentren, wo die großen LKWs rein und wieder rausfahren. Und diesen Verteilzentren, wenn man da mal hinter die Fassade schaut, das ist ein hochautomatisiertes und sehr komplexes System, wo große Hochregallager sind, wo viel Ware gelagert ist. Amazon und Co. haben dort ihre Produkte drin, die vollautomatisiert ein- und ausgelagert werden. Das braucht eine ganze Menge Datenerfassung, das braucht sehr viel Prozesssicherheit, damit hinterher die Ware, wenn ich so heute bei Amazon bestelle, morgen auch tatsächlich bei mir ankommt. Das sind Dinge, die machen wir im Bereich Branchenmarketing. Und nicht zuletzt auch Training gehört zu meinem Bereich. Produkttraining, sehr viele Produkte, die sehr komplex sind, sehr viel Software mittlerweile haben. Und dieses Thema ist Nummer eins wichtig an unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben einen sehr starken Direktvertriebsansatz. Das heißt, unsere Kunden werden sehr viel besucht. Wir haben einen starken ausgeprägten Außendienst, der die Kunden direkt kontaktiert und besucht und Produkte vorstellt. Und dazu müssen sie natürlich befähigt werden. Das ist auch unser Job. Auch hier haben wir mittlerweile aufgerüstet im Bereich Web-Based Training, dass wir auch 24/7 Trainingsmodule anbieten, um die Kompetenz weiter aufzubauen, um im Grunde genommen auch dann die Expertise, und das ist eigentlich das Kernthema bei uns. Das eine ist selbstverständlich das Produkt, das andere ist aber, dass die Fähigkeit unseres Vertriebes eine extrem große Rolle spielt, das Vertrauen beim Kunden zu gewinnen, dass wir hier die richtige Kaufentscheidung treffen, weil wir einen reinen Demand-Prozess haben. Also wir verkaufen kein Produkt hier aus, weil es schön ist, ja, also wie ein iPhone oder dergleichen, wo jeder Lust hat, direkt ein neues Produkt zu kaufen, sondern weil es komplett immer nur davon abhängig ist, ob es auch tatsächlich jetzt hier einen Bedarf gibt.
Mhm. So, und wenn alle jetzt die Hörerinnen und Hörer sich fragen, was meinte der Dirk damit eigentlich, dass er sagt, wir haben vom Top-Management her, von der Unternehmensleitung her, haben wir eine sehr starke Marketing-Orientierung und auch eine Investitionsbereitschaft. Die Liste, die du gerade aufgelistet hast mit Dingen, die ihr alles macht, wo ihr rein investiert, sind, glaube ich, ein sehr schöner Beleg auch dann dafür, für das, was du da gerade gesagt hast. Das ist nicht üblich so in Unternehmen, insbesondere so, sag ich mal, traditionelle Mittelstandsunternehmen in Deutschland. Das Rad, was ihr dreht, ist da schon echt ziemlich, ziemlich groß und ihr macht da auch einfach wahnsinnig viel. Und ich glaube, diese Bereitschaft, diese Investitionsbereitschaft und Freude daran, das ist was halt eben euch dann auch als Unternehmen auszeichnet und auch extrem spannend macht. Ich glaube, dadurch macht dein Job wahrscheinlich auch deutlich spannender.
Absolut. Und das ist auch, glaube ich, nicht so unbedingt üblich. Ich kenne eine Menge Marktbegleiter bei uns, die sehr ähnlich aufgestellt sind, wie wir sind und auch in den gleichen Markt auch unterwegs sind. Wir machen rund 95% aller Marketing-Assets in Eigenproduktion. Ich habe mit 95% jetzt eigentlich schon, vielleicht sind es sogar 98%. Ich will mich jetzt gar nicht um diese Prozentzahl streiten oder da herumdiskutieren. Wir machen extrem hohen Anteil an Assets, an diesen ganzen Dingen, Kampagnen, Themen, an Video, an Content, produzieren wir komplett selbst aus eigener Ressource heraus, aus dem Team heraus. Und das ist ein Riesenasset, den wir da haben. Und das ist das, was auch in dem Unternehmen gewollt ist. Das meine ich auch mit Top-Down. Denn typischerweise arbeitet man ja doch mehr eigentlich bei Content Creations mit einer Agentur zusammen, die Creations machen, die Videos bauen und dergleichen. Das machen wir alles komplett intern. Ich habe also alle Ressourcen in-house und wir nutzen ganz, ganz selten externe Agenturen, klassische Werbeagenturen, die uns hier helfen, Dinge zu bauen.
Was ich im B2B-Bereich, insbesondere wenn es um das Thema Content geht, auch extrem gut nachvollziehen kann. Also generell finde ich ja das Auslagern an Agenturen eine extrem gute Idee, ganz objektiv gesagt. Aber beim Thema B2B-Content, das ist einfach auch eine Herausforderung. Du hast ja auch gerade geschildert, in welchen Produktkategorien ihr unterwegs seid. Und wir sehen das auch immer wieder, dass es sehr schwer ist, genau in diese Produktwelt reinzukommen, genau diese Fachsprache auch zu treffen, diese Komplexität der Produkte auch wirklich gut rüberzubringen. Das ist nicht so einfach.
Das ist korrekt. Das ist halt genau der Punkt, warum das Unternehmen auch entschieden hat, den Weg so zu gehen, wie wir ihn gehen. Das war auch vor meinem Zustoßen schon. Deswegen, was ich eingangs erwähnte, ich bin in ein sehr marketingorientiertes Unternehmen reingegangen, musste mich darum erstmal gar nicht kümmern, dass ich im Grunde genommen erstmal sicherstelle, dass ich das richtige Team habe, um diese Dinge jetzt auch dann zu tun, die ich in den letzten 5 Jahren vorantreiben konnte. Denn das war im Grunde genommen tatsächlich dieser Asset-Mensch. Ja, das ist schon irgendwie merkwürdig, wenn man so darüber redet, aber es ist der Mensch, das sind im Grunde genommen die Expertisen, so muss man es eigentlich sagen, die man in diesem Team braucht, um Dinge auch zu verändern, nach vorne zu bringen und auch auf ein anderes Level zu heben. Denn das vielleicht mal ganz kurz auch dazu erwähnen, normalerweise ist es ja so, dass, oder früher war es so, dass in Unternehmen wie jetzt auch bei Turk, es eher so war, dass die Marketingabteilung ein Dienstleister war. Ja, also hat sich auch oft so verstanden, dass man einfach gesagt hat, hier kam die technische Abteilung rein und sagt, ich habe hier ein neues Produkt, mach mal einen Flyer. Dann haben die das gemacht. Das haben wir umgestellt. Wir haben gesagt, na ja, aber warum brauchst du denn den Flyer? Brauchst du überhaupt einen Flyer? Können wir das nicht vielleicht lieber mal erstmal digital machen? Und all diese Dinge, haben sich stark verändert und damit auch die Positionierung der Abteilung, die ich sehr, sehr intensiv auch in Richtung, man nennt das heute Business Partner. Ja, also heißt übersetzt, ich bin auf Augenhöhe mit den anderen Abteilungen, mit den strategischen Funktionen in einem Unternehmen. auf Augenhöhe und kann dort an der Stelle auch ein Veto einlegen und zu sagen, nein, so machen wir es nicht. Und das war früher de facto nicht so. Und durch die Kompetenz, die wir hier haben, insbesondere weil ich auf allen Marketing-Assets im Grunde genommen die Expertise besetzen kann, von der Iconic Campaign Creations, so nennen wir das bei uns, das sind die Top-Kampagnen, wo wirklich Expertise, wo wir Brand und Solution und Produkt- und Performance-Marketing vereinen müssen, weil wir einfach nicht das Budget haben, um Brand-Communication wie ein Coca-Cola oder wie ein Apple nach vorne zu bringen. Es ist bei uns immer wichtig, dass wir diese beiden Dinge vereinen und das hat dieses Team einfach jetzt gelernt.
Das ist eine wunderbare Überleitung, nämlich auch zu dem Kern so deines Vortrags, wenn ich das auch richtig mitgenommen habe, auf der CMCX, wo es wirklich darum auch ging, welche Funktionen übernimmt das Marketing und vor allen Dingen, ihr seid zwar marketingorientiert, aber in erster Linie auch, so habe ich es wahrgenommen, Kennzahlen auch gesteuert. Also so, was sind die Kennzahlen, was sind die KPIs, auf die das Marketing dann auch hinarbeitet? So, und so wie ich das wahrgenommen habe, war das Thema Brand und, sagen wir mal, Sichtbarkeit im Markt, Vertrauensaufbau bei der Zielgruppe, dass das so die Grundlage ist. Und dann hattest du so schön gesagt, man muss nach oben hin mitdenken, nämlich da, wo es dann Richtung Umsatz geht. So, und das finde ich halt eben auch spannend dann zu hören, dass du sagst, okay, wir haben da auch ein Vetorecht, wir dürfen da mitreden, wir werden nicht dran gemessen, dass wir die schönsten Flyer für das Sales-Team machen, sondern dass wir halt eben auch da eine relevante Funktion in der Wertschöpfungskette haben. So, erste Frage, habe ich das richtig mitgenommen aus deinem Vortrag? Und dann, falls ja, so wie stellt sich das im Detail dar? Kannst du da ein bisschen Einblicke geben?
Ja, genau. Also das war im Prinzip, von Anfang an habe ich das sozusagen als Mission vor 5 Jahren auch meinem Abteilungsleiter-Team. Ich habe 4 Abteilungsleiter, also grob mal die Nummer gesagt, wir sind etwa 45 Mitarbeiter in der gesamten Corporate Marketing Organisation. Dazu kommen noch die ganzen Landesgesellschaften. Diese Mission habe ich von vornherein mitgegeben. Ich habe gesagt, dass was ich hier erreichen möchte in dem Unternehmen ist, dass wir zukünftig hier auch als Werttreiber im Unternehmen gesehen werden. Sprich, dass wir zeigen können, dass die Dinge, die wir tun, Geld kosten. Das ist erstmal, und das nicht ein Kostenblock ist, also ein Cost-Center ist, sondern dass das zukünftig ein Profit-Center wird. Sprich, dass wir aufzeigen können und auch belastbar belegen können, dass das, was wir investieren im Marketing, sei es auf der MarTech-Ebene, sei es auf der Yearly-Budget-Ebene, wo wir Dinge planen auf Kampagnen und auf Aktivitäten, auf Performance-Marketing-Themen, dass diese am Ende des Tages auch zu einem Gewinn bringen oder dass dieser Marketing-Return on Invest, wie er da so schön heißt, dass wir den zeigen können, dass wir beweisen können, dass das was bringt, dass das Wert treiben ist. Und ich sage im Marketing immer, in meinem Team immer, wir müssen immer auf den Profit gucken. Wir dürfen nicht nur auf den Umsatz gucken. Das wird viel zu sehr auf den Umsatz geschaut, denn der Umsatz ist natürlich eine ganz wichtige Größe, aber der ist nicht die Größe, die fürs Marketing relevant ist, weil ein Unternehmen kann Umsatz machen und kann trotzdem keinen Profit machen. Weil das Profit ist das Einzige, wo ich als Marketing hinterher wieder, wenn es dann in die Budgetphase geht, und aktuell ist es auch so wieder bei uns, wir laufen gerade in die Budgetphase rein fürs nächste Jahr, dass ich natürlich auch hier im nächsten Jahr ein Budget Offset brauche. Das heißt, ich brauche, dass ich mehr bekomme, um wieder weiter zu investieren. Das können Ressourcen sein, das können Mitarbeiter sein, das kann MarTech sein, das kann aber auch Invest sein, zum Beispiel in SEM, dass ich noch mehr bei Google einbuchen kann, um noch mehr Keywords zu buchen, was auch immer. So, und das muss man aber erstmal vorbereiten und auch lernen, in der Organisation, in der Marketingorganisation, sich darauf einzulassen und dass man immer nach oben hin liefert. Ja, wenn man sich eine Business KPI-Pyramide anguckt, dann ist der oberste Punkt in dieser Pyramide ist halt Profit, nicht der Umsatz. Und der Profit, den habe ich sozusagen meinen Mitarbeitern so wie so ein Leitbild immer wieder vorgegeben, denn davon hängt zum Beispiel auch ab, dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, ganz, ganz einfaches Beispiel, dass wir mal eben so eine Preisaktion machen. Ja, wir sind die Billigsten oder so. Alles, was billig ist, führt nicht zu Profit. Aber es den Profit nicht steigert. Es ist ein einfaches Beispiel, aber es soll damit helfen, immer wieder auch darauf zu achten, dass wir bei einer Kampagnen-Development-Aktion, also wenn wir ein Thema entwickeln, zum Beispiel eine Markteinführung entwickeln, dass wir immer darauf schauen, dass wir dieses Produktnarrativ so bauen, dass es hinterher im Markt verstanden wird, dass es hier nicht jetzt ein Preisführerschaftsthema wird, sondern dass wir hier auf die Leistungsführerschaft gehen. Also immer wieder herausstellen, welcher Nutzen ist in diesem Produkt zu finden und dass unser Vertrieb hinterher erfolgreich ein Produkt über den Nutzen entsprechend positionieren kann, verkaufen kann und hinterher nicht in die Preisspirale reinrutscht. Dazu haben wir eine Menge Dinge gebaut. Ich fasse die mal in drei Felder zusammen, wie wir jetzt vorgehen. Was haben wir uns für Ziele vorgenommen? Nummer eins ist für mich das Thema Brand. Turk ist ein Unternehmen in einem Umfeld von sehr, sehr vielen Mitbewerbern, sehr guten Mitbewerbern, sehr starken Mitbewerbern. Und wir haben jetzt auch nicht die Position, wo wir so im Grunde genommen direkt im, wie nennt sich so schön, Mental Availability, wenn man in den Recall reinguckt, wenn man jetzt in Bereiche schaut, ich brauche ein Produkt aus in einem bestimmten Segment, dann das mal, das ist dann die Optosensorik, das ist ein klassisches Produkt bei uns, oder die Nährungsschalter, das sind so Produkte, die tasten einfach Metall ab, ob es eine Box zum Beispiel ab, ob die jetzt gerade irgendwo an einem Fließband vorbeiläuft, mal ganz einfaches Beispiel, ob dann derjenige oder diejenige Person, die dieses Produkt auswählen soll, direkt an Turk denkt. Es gibt viele gute Marken, die diese Produkte verkaufen und wir haben jetzt als erstes mal die Aufgabe uns gesetzt, wir wollen hier unsere Position im Markt, dass wir überhaupt erstmal in den Relevant Set reinkommen, also die Leute an uns denken, den wollen wir ausbauen. Also haben wir gesagt, das ist für uns Share of Voice wichtig. Wir arbeiten stark an Share of Voice. Sprich, gerade über das Thema Social Media ist das ein sehr schönes Tool. Wir haben hierzu auch ein sehr starkes Martech-Tool uns vor 3 Jahren auch zugelegt. Wir arbeiten hier mit Sprinklr zusammen, wo wir auch Social Listening betreiben können. Sprich, wird über das Sprinklr-Tool steuern wir komplett digital und global unsere Social Posts aus und wir können gleichzeitig über Social Listening können wir die Menschen, die dann passieren da draußen in der Welt, bei unseren Kunden oder unseren Zielkunden, Prospects, können wir messen, wie reagieren die da drauf? Gibt es Engagement, ja, nein und so weiter. Und wenn wir die richtigen Aktionen tun, werden wir über die Zeitachse, werden wir feststellen, dass es dort Veränderungen gibt und ein ansteigender Share of Voice ist. Und Share of Voice messen wir ganz klar. Ich kann in diesem Tool sagen, nehmen wir die und die Wettbewerber, messe deren Menschen, summiere alles auf über die 10, 15 Wettbewerber, die ich hier in unserer Kategorie sehe und gib mir die Prozentzahl heraus, wie viel ich davon habe. Und wenn ich das über mehrere Monate kontinuierlich tue, dann werde ich einen Trend sehen, wohin geht die Reise. Also heißt, entwickeln wir unsere Brand Performance in dem Umfeld, ja oder nein? Das ist so ein Beispiel. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich gehe mal rüber in den zweiten Bereich, der mir viel, viel wichtiger ist. Das nenne ich Connected Customers. Connected Customers ist für mich der Kunde, der mit seiner E-Mail-Adresse bei uns im CRM-System drin ist. Und das ist für mich quasi die größte Währung, die ich erstmal brauche. Denn da ist es ja für uns, ist immer die Basis da, Kontakt zu haben, mit denen wir direkt arbeiten können und die idealerweise auch geplattformt sind. Geplattformt heißt, dass ich eine E-Mail, einen Namen habe, einen Kundenname, einen Firmennamen habe und eine Zuordnung, in welcher Industrie der ist. Oder und natürlich auch, in welchem Entscheidungslevel, Hierarchielevel die Person ist, um auch eine Segmentierung hinterher wieder zu machen, auf diese Zielgruppe ausgerichtet, die richtigen Aktionen zu machen. So, und damit baue ich, wenn ich das Brand-Thema aufbaue, werde ich auch hoffentlich dieses Connected-Customer-Thema immer weiter aufbauen, sich mehr und mehr Leute für uns interessieren und reagieren auf unsere Performance-Marketing-Aktivitäten, also sprich über Gated-Content, sich bei uns ein White-Paper zum Beispiel runterladen, dafür ihren Namen und ihre Adresse hinterlassen und ich dieses Connected-Customer-Level weiter nach oben ziehe und immer wieder dann anschließend mit diesen wertvollen Adressen arbeiten kann und dort auch verantwortungsvoll über die richtigen rechtlichen Regulierungen in dergleichen, GDPR und Co., das ist natürlich alles Pflicht, dass wir diese Dinge aber trotzdem immer wieder weiter versuchen zu maximieren. Denn wenn ich diese Connected Customer habe, das ist sozusagen der Stream von Brand, Share of Voice, entwickelt mir die Connected Customers, das können auch Follower auf unseren Social Media Kanälen sein oder das können auch so Downloads sein von Software, die messen wir auch mit mittlerweile. Jede Software, die bei uns runtergeladen wird, das ist eine spezifische Software, die man braucht für unsere Produkte. wenn das jemand gemacht hat, ist das für mich auch schon heute ein Lead und überführe sozusagen diese Connected Customer dann über die Aktivitäten, die wir dann über Kampagnen machen, darüber in das Thema Leads ins CRM-System. Das haben wir komplett durchautomatisiert. Wir arbeiten da mit einer Marketing-Automation-Strecke, um diese Strecke sozusagen aufzubauen und können jetzt am Ende, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass ich das auch auf die Return on Invest übersetzen kann, weil ich dann in unserem CRM-System, das ist Microsoft Dynamics bei uns, hinterher diese Leads verfolgen kann, wie die in den Sales Funnel reingehen und über den Sales Funnel, wenn dann unser Vertrieb den Kunden angesprochen hat, Angebote gelegt hat und diese Angebote erfreulicherweise zu Auftrag werden, dass ich hinterher diese sogenannte One Revenue, also den Umsatz, den wir generiert haben, dass ich rückverfolgen kann, wo ist dieser ist der Umsatz Nummer 1 von Marketing gekommen? Wenn ja, aus welcher Kampagne ist er gekommen? Weil wir eine sogenannte Source Campaign immer mitführen. Und diese Source Campaign, das ist dann sozusagen ein Keyword, was ich filtern kann und darüber dann zurückverfolgen kann, wo kommt es her und welchen Invest habe ich vorne reingesteckt und wie viel Umsatz ist hinten rausgekommen. Die Strecke haben wir komplett jetzt aufgebaut. Die läuft seit anderthalb Jahren jetzt. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt an der Stelle die Positionierung im Unternehmen erreicht habe, dass ich sagen kann, ich bin jetzt halt nicht mehr der Dienstleister hier, sondern ich bin auch mit jetzt in der Lage, zum Wachstum oder zum Umsatz im Unternehmen dazu beizutragen und damit auch deutlich eine klare Wertsteigerung auch, weil wir auch zusätzlichen Umsatz jetzt generieren, an Kontakten, wo der Vertrieb vorher gar nicht drangekommen ist, weil wir die einfach über digitale Kampagnen, über Social Media und natürlich auch neue Kunden gewonnen haben, dass wir darüber die Wertsteigerung zeigen.
Also erster Bereich Marke, zweiter Bereich das Thema CRM, Kundendaten, dritter Bereich Umsatz, so wenn ich es richtig mitgenommen habe. Und da an dieser Stelle kommt ja das berühmte B2B-Spiel zwischen Marketing und Vertrieb auch dann mit auf die Platte. Das heißt, wir haben ja in dem zweiten Bereich, da ist ja dann auch irgendwo dieser Handover findet ja statt, dass aus einem Lead dann auch ein Prospect wird, eine Opportunity wird, wie auch immer man das dann nennt und definiert, wo dann ja bei euch wahrscheinlich dann auch der Vertrieb in Persona übernimmt und jemand nimmt den Hörer in die Hand, setzt sich ins Auto oder schreibt E-Mails. Wie ist das bei euch gesteuert? Habt ihr irgendwie Stages, an denen ihr sagt, okay, der Lead ist ready, gehen den mal an? Wie geht ihr da vor?
Also vielleicht noch eine Stufe davor, was ganz wichtig ist. All diese Dinge, die wir hier im Marketing tun, sind zu 100% erstmal aligned mit dem Vertrieb. Also wir haben eine umfassende Planung immer in einem Jahr, die ich dann sehr eng mit dem Vertrieb abstimme. Und auch mit dem Vertrieb abstimme, wann das stattfindet, sodass die wissen, welche Aktionen wir laufen lassen, welche Aktivitäten, welche Kampagnen laufen, sodass an der Stelle hinterher sichergestellt ist, wenn jetzt diese Leads reinkommen ins CRM, dass jetzt mal sozusagen der Vertrieb auch vorgespannt ist, dass die wissen, okay, jetzt geht die Aktion los, die wird auch trainiert. Wir machen vorher da auch Videokonferenzen zu dem Thema über Teams. Gibt es ein Briefing zu dem Thema, dass die auch wissen, welche Inhalte werden dort gemacht. Das gehört zu diesem Service Level Agreement, wie es bei uns so heißt, wo wir auch wirklich wie so einen Vertrag festgelegt haben. Welchen Teil übernehmen wir, was kommt und welcher Teil wird in diesem Handover hinterher wichtig auch zu übernehmen, damit wir an der Stelle auch sicherstellen, dass wir diesen Invest, den wir betreiben, und das sind echt hohe Beträge, die teilweise auf so einer Kampagne laufen. Wenn ich dort wirklich dann auch noch SEO und SEA drauf schalte und auch sehr viele Leads generiere, wollen wir natürlich sicherstellen, dass die hinten auch weiter bedient werden. Also das ist der erste Teil, der ganz wichtig ist. Die Leute müssen wissen, die Kollegen müssen wissen, wann es losgeht, was ist es, und dann geht's los. So, und dann ist es tatsächlich so, dass wir Vertriebsleitungs- und mit mir zusammen als Marketingleitungsebene uns wirklich regelmäßig die Situation anschauen, wie viele Leads sind generiert worden auf einer bestimmten Aktion und wie ist jetzt die Abarbeitung. Das machen wir zum Beispiel auch für Messeleads. Ja, wenn wir auf einer großen Messe sind, dann haben wir auch ein paar tausend Leads dort liegen. Da gibt's welche, die kann man direkt aussortieren, und da gibt's welche, die müssen aber dann auch eng verfolgt werden. Und dieses Management, dieses Lead-Management, das ist dann jetzt wirklich auch sozusagen ein Tandem, ja, wo wir daran arbeiten, weil ich liefere dann die Analysen rein über unsere Werkzeuge, die wir haben. und arbeite immer wieder mit der Vertriebsleitung aus, auf welchem Status sind wir oder wo müssen wir nochmal vielleicht auch nochmal mit einwirken oder beziehungsweise sogar korrigieren. Das ist für mich eigentlich immer der wichtigere Prozess dabei, dass wir vielleicht feststellen, funktioniert nicht so richtig, irgendwo was nicht berücksichtigt, also dass wir auch eine Kampagne zum Beispiel über eine Feedbackschleife korrigieren können.
So, das klingt schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr schön auch eingespielt. Mir fällt da gerade so eine Zahl ein, über die ich die Tage nochmal gestolpert bin. 68% der Sales Department sind mit der Qualität der Leads, die aus dem Marketing kommen, nicht zufrieden. Das ist von der Sales Management Department der Ruhr-Uni eine Studie gewesen. Da haben wir mit 400 B2B-Unternehmen gesprochen. Also 68% sind mit der Lead-Qualität nicht zufrieden. Und den Prozess, den du gerade schilderst, also zum einen Service-Level-Agreement in beide Richtungen, wo wahrscheinlich dann auch zum Beispiel zuzählt, in welcher Frequenz, wie schnell werden Leads bearbeitet und gleichzeitig halt eben auch, wenn ihr die Rückkopplung habt und sagt, wenn der Sales sagt, ja, boah, die Aktionen waren zwar viele Leads, aber haben nichts gebracht und wenn da halt eben auch eine direkte Rückkopplung ist, dann gehört man halt eben schnell zu den 32%, wo der Vertrieb zufrieden ist.
Genau, das ist der Punkt, warum wir diese Qualitätsschleife, nenne ich sie mal, eingebaut haben, weil ich könnte es mir einfach machen und könnte einfach sagen, so, ich droppe die ganzen Leads jetzt in CRM und Vertrieb jetzt frisst oder stirbt. Aber weit gefehlt, das ist natürlich überhaupt nicht irgendwie eine gute Idee, sowas zu tun, weil es genau darauf ankommt. Das Qualitätslevel muss dabei natürlich komplett auch überwacht werden. Und das ist genau der Punkt, warum wir diese Feedback-Schleife bauen. Zumal wir auch bereits schon in der Kampagnen-Development-Phase auch schon Vertrieb mit, wir haben immer Spezialisten auch aus dem Vertrieb direkt dabei, um abzuprüfen, gehen wir hier wirklich den richtigen Weg, weil der Vertrieb ist nun mal das Frontend. Das sind die Leute, die haben die Erfahrung draußen, die wissen, wie die Kunden ticken. Vor allen Dingen, wenn wir ein dediziertes Segment gehen, wie zum Beispiel, wie eben schon angesprochen, Intralogistik. Und damit will ich sagen, eine Intralogistik-Kunde spricht eine andere Sprache als ein Automobilist zum Beispiel. Das heißt, also dieses Buyer-Persona-Thema, diesen idealen Kundentypen herauszuarbeiten. Wie spreche ich den an? Mit welcher Sprache? Das hat eine ganz große Auswirkung darauf, wie hinterher die Qualität der Kampagne wird und dann hinterher auch der Erfolg damit sich hoffentlich ergibt. Also das versuchen wir also wirklich von End-to-End, wie es so schön heißt, von Anfang bis zum Ende, versuchen wir hier genau bei den 67% zu sein und nicht bei den 33, die hinterher losen und damit auch einfach Geld vernichten, weil es einfach nicht von Anfang bis Ende durchgearbeitet wird. Und da fühle ich mich auch zu 100% mitverantwortlich. Oder ich bin da eigentlich der Hauptverantwortliche zu, nicht nur eigentlich, sondern ich bin's, weil ich ja es von Anfang bis Ende durcharbeite. Das macht nicht der Vertrieb, sondern wir machen das. Und damit setzen wir auch da bei uns auch diese Ownership auch in unsere Abteilung rein, diesen Prozess auch genauso so zu betreiben. Der ist anstrengend, der ist nicht immer einfach, weil es geht schon damit los. Ein klassisches Beispiel, ja, wir haben ein Produkt, dann werden irgendwelche Keywords benannt von unserer Technik, die sagen, ja, auf dieses Keyword werden wahrscheinlich viele Leute suchen in Google. Dann fangen wir schon von vorne ganz am Anfang an, schon die SEO-Optimierung zu machen, damit hinterher nicht irgendwelche Keywords in Google eingestellt werden, die kein Mensch sucht und wir im Grunde genommen damit schon verlieren. So zieht sich das komplett durch, da haben wir mittlerweile einen sehr guten Qualitätsprozess entwickelt, der uns hilft, weitestgehend die Dinge richtig zu machen. Die sind nicht immer richtig, wir müssen lernen noch immer wieder mal dazu. Vor allen Dingen, wenn man mal in neue Bereiche reingeht, aber wir stellen zumindest sicher, dass wir dann korrigieren.
So, und du hast gerade auch schon angesprochen, so das Thema ist ein prozessuales. Ihr tanzt auf vielen Hochzeiten, ihr habt verschiedene Branchen, verschiedene Produkttypen, habt ein großes Team. So ohne Prozesse funktioniert das Ganze nicht. Wobei Marketingmenschen aus meiner Erfahrung nicht unbedingt immer so Prozessfetischisten sind. Wie ist das eigentlich bei dir? Bist du so ein sehr strukturierter Prozessmensch oder stößt du es nur an und die anderen organisieren es dann?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig im Marketing. Man muss beides können. Es gibt Dinge, da muss man einfach mal explodieren können. Also im Sinne von mal Gas geben und jetzt mal alle Prozesse beiseite legen, weil es eine Ad-Hoc-Situation vielleicht mal braucht. Das kommt aber mittlerweile Gott sei Dank sehr selten vor. In der Regel ist es tatsächlich so. Und das sind zwei Dinge, die auch hier wir im Team in den letzten 5 Jahren uns auch deutlich verbessert haben. Nummer eins ist es Prozessdenken, also Prozess entwickeln, Prozess bauen, Prozess leben, Prozess verantworten und Prozess managen. Dazu habe ich also auch bei uns, bei mir im Team auch eine Ressource, die macht das Kampagnenmanagement. Ja, die sorgt einfach dafür, dass jeder seinen Job macht. Und wir haben ein Template in Teams drin, das ist ein Plannerboard, das ist vorbereitet, weil wir so standardisierte Themen, die haben wir einfach vorweg schon mal, haben wir uns durchdacht. Also wir haben den Prozess von vorne bis hinten beschrieben und der ist abgebildet und der kann per Copy and Paste, kann direkt ein neues Projekt gestartet werden und dann haben wir unsere Vorlagen schon. Soweit sind wir durch. Das Zweite, was auch nicht ganz so einfach ist in einem Marketing-Department, ist die Analytics. Denn wir müssen ja auch mit den Zahlen arbeiten, die wir jetzt kriegen. Weil das eine ist, die Martech zu kriegen, wie zum Beispiel so ein Sprinklr, oder wir arbeiten jetzt zukünftig mit Comedia, wir arbeiten mit Spryker, mit CRM. Wir müssen einen starken Connect natürlich, weil es hinten im CRM ja zeigen will, wie wir, welchen Return on Invest wir liefern können, müssen wir die Zahlen lesen. Also wir müssen selber reingucken können, weil ich will ja keinen Vertriebsmann immer wieder gängeln, dass er mir die Analyse schickt. Das müssen wir alles selber machen. Sondern das ist diese Analytics-Fähigkeit, sich mit Zahlen zu beschäftigen. Und diese, aber das eine ist wiederum, die Zahlen zu kriegen. Das andere ist, die Zahlen zu interpretieren und in einen Kontext zu bringen und hinterher zu konsolidieren, dass ich mir so ein Dashboard, nenne ich es mal, aufbaue, dass ich auf einer Kampagne die verschiedensten Bereiche wie Web-Traffic, Social Media, Engagements, Click-Through-Rates, all diese klassischen Themen, die spielen eine ganz große Rolle auch bei diesen Analysen, dass ich diese Analytics auch verstehe, interpretiere und wiederum nutzen kann, um darzulegen, ja, wir sind erfolgreich, ja, es läuft so, wie wir uns das gedacht haben, oder nein.
Mhm. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du jetzt auch am Ende mit reingebracht hast, nämlich so dieses Thema, dass die Daten zu kriegen, die Marketingtechnologie einzusetzen, das ist einfach. Da braucht man ein bisschen Budget und ein bisschen Zeit für. Aber der wichtige Punkt ist ja auch diese Interpretation der Daten, Hypothesen darauf auf der Basis aufzustellen, einfach zu sagen, was können wir daraus lernen und das dann halt eben durchzutesten, zu verifizieren, ob halt das, was man als Ableitung aus den Daten gemacht hat, dann auch wirklich valide ist. Und wirklich dieses Arbeiten mit Daten und dann halt auch, so wie ich es bei euch wahrnehme, Marketing und Vertrieb gemeinsam. Also Marketing kann zum Beispiel hingehen und aus den Daten Hypothesen aufstellen und mit dem Vertrieb gemeinsam besprechen und sagen, ihr habt das Ohr auf dem Gleis, ihr sprecht ja mit den Kunden, macht das Ganze so Sinn? Und da halt eben dann auch dieses gemeinsame Lernen muss ein entscheidender Teil des Prozesses sein, sonst bringt das Ganze auch gar nichts.
So ist es. Der Punkt ist auch extrem wichtig, wenn ich das beherrsche und das zeigen kann und immer auch mir da den Connect herstelle zu dem CRM-System, weil das ist nun mal auch, sage ich mal, das Center of Universe für unseren Vertrieb, denn dort sind ja schlussendlich die ganzen Sales-Performance-Themen hinterlegt. Wenn ich im Grunde immer wieder den Connect herstelle, dass das auch im CRM hinterher diese Analysen, die wir machen, auch wieder zu finden sind, dann kriege ich auch ein stärkeres Engagement vom Vertrieb. Und dann auch mal, das mal so auch als Insight. Das war natürlich auch eine Reise, die wir hier auch mit unserem Vertrieb gemacht haben. Der ja auch eher, nenne ich es mal, der traditionelle Vertrieb ist. Wir haben mehrere hundert Vertriebsleute weltweit auf der Straße, die jeden Tag einen Top-Job machen. Aber jetzt nicht unbedingt die Digital Nerds de facto sind. Und auch so Dinge treibe ich jetzt auch gerade voran. Social Selling, das sind alles Dinge, die wir sind in einem sehr eher konservativen Umfeld und wir sind jetzt auch hier auf einer Reise, solche Dinge voranzubringen. Und dass die auch dann hinterher auch dran glauben, dass was wir dort tun, dass das auch das Marketing nicht irgendwie so als dieser Bereich, der die bunten Bilder erstellt, dargestellt wird oder wahrgenommen wird, sondern wirklich als Business-Treiber, dass die einen Mehrwert sehen in uns, dass wir denen wirklich helfen können, auch ihre Ziele zu erreichen. Und das ist das extrem Wichtige dabei, dass es dann immer wieder auch den Connect aufbaut in der Zusammenarbeit. Wir machen ja im Grunde beide jetzt einen guten Job, weil ich bringe dir auch noch jetzt zusätzlich was rein, was dir hilft, auch deine Wachstumsziele. Und die sind mittlerweile, haben die auch sicherlich große Hürden in ihren Zielen auch zu erreichen oder zu überspringen. Und die helfe ich zu erreichen. Ja. Und das ist halt hinterher, das hat sich auch jetzt entwickelt. Das braucht auch da. Wer damit startet, der muss Geduld haben. Der muss kontinuierlich dran arbeiten. Es wird am Anfang vielleicht nicht unbedingt direkt so eine offene Tür da sein, weil es ist schon auch so, auch eine gute Erkenntnis für uns gewesen, dass digitales Marketing wahnsinnig viel Traffic generiert, also sprich Leads generiert. Wir haben mehrere tausend Leads mittlerweile generiert auf unseren digitalen Kanälen weltweit, die dann alle jetzt ins CRM-System reinkommen. Und wir haben jetzt aber auch hier einen Nurturing-Prozess eingebaut, damit nicht jedes Lead sofort durchrauscht, sondern auch über ein Scoring-System sozusagen auch erstmal Marketing-Qualified über vier Stufen in ein Sales-Qualified-Lead erst übergeht, damit man jetzt an der Stelle nicht den Vertrieb direkt, sag mal jetzt, übermannt oder überfällt mit zu viel Leads, weil dann lassen sie es auch wieder liegen.
So, mit Dirk Wunder, Vice President Corporate Marketing bei Turk, habe ich gerade ein B2B Best Practice aus meiner Sicht durchgesprochen. Also wie Turk vom Markenaufbau her bis zu Umsatz und Profit das ganze Marketing auch gemeinsam mit dem Vertrieb steuert. So, ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich fasse mal zusammen, was so für mich die wichtigsten Punkte sind. Also Dirk ist seit 5 Jahren an Bord, wenn ich das noch richtig mir gemerkt habe, und hat auch da dann halt eben entsprechend im Unternehmen auch eine lange Reise durchgemacht, denn Turk ist schon seit 60 Jahren am Markt, so ein typisch deutscher Hidden Champion, mit natürlich auch mit ein paar Strukturen, die nicht unbedingt dann auf das, sag ich mal, Jahr 2024 optimal aufgebaut waren. Was sehr wertvoll ist, ist, dass das Unternehmen, die Unternehmensleitung sehr Marketing, sehr vertriebsorientiert auch denkt und tickt und dementsprechend da auch die Investitionsbereitschaft in Ressourcen in Form von Personal, von Mediabudget und auch vor allem auch von Technologie vorhanden ist. Sie machen 98% ungefähr der Maßnahmen selbst in-house, haben da ein starkes Team aufgebaut, machen viele, viele Maßnahmen von eigener Videoproduktion, 3D-Simulation, machen auch viele klassische Sachen noch wie Messen, Live-Events, die halt eben auch im B2B-Marketing-Mix mit dazugehören. Also das heißt, es wird ein sehr, sehr großes Rad gedreht mit Offline- und Online-Maßnahmen kombiniert. Was wichtig ist und was, ich glaube, auch ein wirklich entscheidendes Erfolgskriterium, dass Marketing weggegangen ist von der Funktion als Dienstleister, so machen wir mal einen Flyer, wir machen da ein neues Produkt, hinzu wirklich einen Businesspartner auf Augenhöhe, der mit Produkt und den Vertriebskolleginnen und Kollegen zusammen auf Augenhöhe die besten Möglichkeiten, Maßnahmen evaluiert, um halt die Produkte erfolgreich im Markt zu platzieren und da entsprechend nicht Erfüllungsgehilfe, sondern wirklich ein Werttreiber, Teil der Wertschöpfungskette ist. Ohne das Marketing funktioniert das Ganze halt entsprechend auch nicht. Und Marketing ist kein Cost-Center, sondern ein Profit-Center. Die Vorgehensweise ist in 3 Stufen aufgeteilt. Die erste Stufe, die Basis, die Grundlage ist es, die Marke ins Relevant Set reinzukriegen. Das heißt, wenn jemand aus der Zielgruppe nach einem Partner, Dienstleister, Lieferanten sucht, dann soll Turk eine relevante Größe sein. Dafür schauen sie sehr stark auf den Share of Voice. Das ist so eine extrem wichtige Kennzahl. Mit dem Tool Sprinklr wird da Social Listening betrieben, womit man das zum Beispiel dann auch messen kann. Das heißt, ohne die Marke funktionieren die anderen Ebenen, die hier, auf die sich konzentriert wird, nicht. Das heißt, Marke und Relevant Set ist die Basis. Die nächste Stufe ist das Thema Connected Customer. Hier reden wir halt eben sehr viel über CRM-Arbeit. So ein bisschen CRM, sie nutzen Microsoft Dynamics da, haben im Einsatz. Da sollen alle relevanten Leads, Kontakte drin sein. Die werden mit Marketing Automation dann weiter bearbeitet und halt vom Erstkontakt hin zum Vertrieb geführt. So. CRM-Arbeit macht dann besonders Spaß oder Lead-Generierung macht dann besonders Spaß, wenn die Marke halt stimmt. Wer schon mal Lead-Generierung versucht hat, wenn die Marke gänzlich unbekannt ist, das ist ein dickes Brett. Das heißt, wenn im ersten Schritt gute Arbeit gemacht wird, ist der zweite deutlich leichter. So, und nach der CRM-Arbeit kommen dann Umsatz und Profit. Das heißt, hier ist dann der Fokus darauf, aus dem Marketingmaßnahmen, aus der CRM-Arbeit auch entsprechend Opportunities zu generieren, Sales Qualified Leads, sodass der Vertrieb halt das Futter bekommt und dann Umsatz und halt eben auch Gewinn oder Deckungsbeitrag produziert werden kann. So, das sind die 3 Ebenen, auf denen das Ganze stattfindet. Und insbesondere in dieser Schnittmenge 2. Ebene zur 3. Ebene, also von der Marketingbearbeitung im CRM hin zum Umsatz, ist
das Alignment von Marketing und Vertrieb entscheidend. Das heißt, die beiden Bereiche schauen gemeinsam auf den Markt. Sie schauen gemeinsam auf Marketingkampagnen, gehen den Erfolg von Kampagnen durch, schauen sich halt eben an, was wird aus den Leads. Und dieses Service Level Agreement dahinter auch in beide Richtungen, also wer hat welche Aufgabe und das Ganze dann auch sehr stark prozessualisiert, ist dabei halt eben wichtig, damit alle Bereiche entsprechend halt eben auch gut zusammenarbeiten kann. Also auch für Nicht-Prozessmenschen in Marketing und Vertrieb, die es ja durchaus auf beiden Seiten da gibt, ist es die wichtige Komponente halt eben, sich auch an diese Prozesse zu halten, damit gemeinsam eine erfolgreiche Marktbearbeitung gemacht werden kann. Also aus meiner Sicht ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Bereitschaft, relevant in die Bereiche Marketing und Vertrieb zu investieren, in Technologie, in Personal, in Prozesse und Strukturen und das Ganze dann wirklich auch end-to-end gedacht, wirklich von dem ersten Kontaktpunkt auf, von dem Aufbau der Marke bis hin zum Umsatz und zur Kundenbindung, finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo sich viele Unternehmen dran orientieren sollten. So, das ist meine Zusammenfassung, Dirk. Was habe ich vergessen?
Du hast absolut nichts vergessen. Ich hätte es definitiv wahrscheinlich gar nicht so leicht zusammenfassen können. Also vielen Dank dafür.
Sehr schön. Ich danke dir für die Einblicke, weil das ist wirklich spannend. Das ist wirklich auch sehr, sehr stark, wie strukturiert ihr das macht und wie du das mal eben dann jetzt hier auch in einer Dreiviertelstunde sehr schön, sehr tiefe Einblicke dann auch gegeben hast. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Darf man dich kontaktieren, wenn man da irgendwie mehr drüber erfahren will oder in den Austausch mit dir gehen möchte?
Ja, selbstverständlich. Ich bin sehr leicht auf LinkedIn, glaube ich, zu finden. Das ist auch mein preferred Kanal für Kontaktaufbau. Da lässt sich auch immer wieder finden. Von daher sehr gerne Kontakt aufnehmen zu mir über LinkedIn.
Ja, genau. Marketingdienstleister können Sie wahrscheinlich direkt vergessen, da einen Sales-Pitch zu platzieren, weil ihr macht eh alles fast oder fast alles intern. Also insofern. Aber Technologie investiert ihr ja rein.
Genau.
Sehr schön, Dirk. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war extrem spannend. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so für euch, glaube ich, ein schönes Blueprint, um euch daran zu orientieren. Kontaktiert gerne den Dirk und ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten, damit ihr weitere spannende Insights nicht verpasst. In diesem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.